ich würde sagen, hier in dieser Branche ist sehr auffällig, dass ich wirklich eine Sortimentsstrategie brauche. Ich kann mir das eigentlich nicht aussuchen, sondern es muss sein. Warum? Weil ich eben nicht wie offline, wir nehmen es mal wie das einfache Beispiel Schokoriegel, den natürlich einfach einzeln gelistet habe für irgendwie 1,50 Euro, den ich mir dann sozusagen greife und kaufe. Das macht natürlich alles online mit dem Thema Logistik, Versandkosten, Retouren und so weiter keinen Sinn. Das heißt, ich bin hier irgendwie gezwungen, ein bisschen umzudenken.
Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveSell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Vettel.
Moin Flo.
Hi Moritz.
Ja, heute haben wir, finde ich, ein cooles Thema, wo wir einiges an Erfahrung mitbringen. Und zwar die Branche FMCG, also Fast Moving Consumer Goods. Erklären wir gleich nochmal, worum es geht. Wir haben auf jeden Fall Benchmarks mitgebracht und wollen mal so ein bisschen aufzeigen, wie die Branche sich entwickelt. Aber zuerst, was gibt's Neues bei uns?
Ja, letzte Woche war das AOM. Wir hatten ja noch besprochen bei letzten Podcast-Aufnahmen. Der Podcast geht ja immer am Donnerstag online. Und am Mittwochabend war unser AOM. Ich meine, es war Mittwoch. Und da haben wir ja noch gesagt, okay, eigentlich müssten wir doch jetzt erzählen, irgendwie, wie es war und so. Wussten wir auch zu dem Zeitpunkt nicht. Und da haben wir uns jetzt für entschieden, das nicht zu tun. Und dementsprechend gibt es jetzt eine Woche später unser Recap. Ja, ich fand es ziemlich cool, muss ich sagen. Was ist dein Eindruck?
Ich bin auch sehr happy. Es hat sich genau das bestätigt, was wir wollten. Also für mich einfach immer cool, wenn die Gäste auf einen zukommen und sagen, hey Moritz, mit wem kannst du uns connecten, der auch gerade von Vendor Richtung Seller möchte? Oder ja, ihr habt ja sicher auch gehört, dass Amazon jetzt nicht mehr mit Distributoren im Vendor-Bereich zusammenarbeiten möchte. Wir sind im Vendor, haben aber auch viele Distributoren, die uns im Vendor-Bereich zuliefern. Wir sind auch historisch so gewachsen, wir brauchen die. Weißt du, was es jetzt bedeutet? Wie können wir weiter vorgehen? Und dann ja, tauscht man sich aus über aktuelle Geschehnisse und verknüpft zu anderen Marken. Und das, finde ich, macht am meisten Spaß, was diesen AOM ja auch irgendwie ausmachen soll. Ne? Das heißt, kein Sales, sondern wirklich möglichst viele Brands vor Ort. Du kannst ja mal skizzieren, wie das Verhältnis ungefähr war.
Genau, also Zielverhältnis waren so 60-70% Brands. 20% Marktplätze, so und 10-20% nochmal Experten, Dienstleister aus bestimmten Bereichen. Und das ist auch ein Verhältnis, finde ich, mit dem fährt man sehr, sehr gut. So auf jeden Fall das Feedback. Ne? Das war wirklich keine Sales-Veranstaltung. Wir haben sogar im Nachhinein von einigen Brands dann die Info bekommen. Teilweise haben die das eigentlich nicht auf LinkedIn geshared, ne, dass die wirklich irgendwie so begeistert von waren, aber eben natürlich auch persönlich mitgeteilt. Und es scheint wirklich etwas Besonderes zu sein, dass so eine Veranstaltung wirklich mal irgendwie frei von Werbung bzw. Sale halt ist. So, das scheint es bei den vielen guten Events, die es eigentlich gibt, scheint dann irgendwie doch was Besonderes zu sein. Und ja, ich glaube, dieses Verhältnis, das macht so viel echt besonders. Ich bin in eine Ecke so zufällig reingeraten. Ich habe die ganz liebevoll die Baumarktecke genannt. Denn da standen irgendwie 5, 6 Marken, alle aus dem Bereich DIY-Baumarkt und haben sich da ausgetauscht. Und das Schöne ist ja, dass die auch alle auf einer ähnlichen Ebene da unterwegs sind. Wie würdest du so das Level, auf dem sich da die Brands oder die Ansprechpartner der Brands befinden, beschreiben?
Ja, es ist schon auffällig, dass es Richtung Head of E-Commerce geht, Head of Sales, das heißt schon so eine mittlere Führungsebene ist. Bei den D2C-Brands natürlich auch wirklich die Geschäftsführer, Gründer dabei sind. Aber da der Charakter ja schon Richtung Mittelstand, Konzerne geht, würde ich sagen, es ist so eine mittlere Führungsebene. Und ich glaube, das schätzen auch viele, dass man sich sozusagen in dem Rahmen sozusagen so unter Gleichgesinnten austauschen kann. So, von daher ja, da bin ich sehr glücklich mit und mich macht es immer besonders stolz, wenn ich halt höre, dass wirklich einige, auch irgendwie Geschäftsführer von irgendwelchen großen Agenturen, Branding-Agenturen, nur deshalb eben angereist sind. Teilweise aus Hamburg, okay, ist easy mit ICE, teilweise aber irgendwie aus Stuttgart, München oder Frankfurt. Das finde ich cool zu hören, weil uns wird immer wieder gesagt, dass genau so ein Format irgendwie fehlt. Ne? Alle anderen Formate haben alle ihre Daseinsberechtigung, auch mit Vorträgen oder auch mit Messecharakter. Aber man merkt schon, dass viele auch einfach Bock haben zu kommen, ohne dass es eine Agenda gibt. Ne? Also Kim, die bei uns ja vor allem die Orga macht, wird immer gefragt, gibt es eigentlich eine Agenda? Und dann sagen wir mal, nee, kommt einfach so, wie es passt. Und das finden, glaube ich, alle auch immer ganz cool, dass es diesen lockeren Charakter hat. Und dann geht man entweder nach 6 Stunden wieder, also wie die meisten, ich glaube um 11:30, also um 23.30 Uhr war es noch sehr voll, also richtig cool. Oder man geht auch nach 2 Stunden wieder, so wie es halt passt.
Ja, ja, zu mir wurde auch 1-2 Mal mit dem Augenzwinkern gesagt, ihr habt eine ganz schön harte Tür. Und das stimmt, das war auch gar nicht so einfach irgendwie also vor dem Event, weil wir schon darauf geachtet haben, dass halt jetzt nicht von einzelnen Brands irgendwie 5 Leute halt da sind oder von einzelnen Dienstleistern, Marketplaces, sondern wir lassen da wirklich immer nur wenig zu, damit wir halt wirklich einfach einen guten Mix haben. Dadurch hat jeder auch das Gefühl, Mensch, ich gehe jetzt mit anderen in Austausch, und genau das wollen wir ja erzeugen. Ich glaube tatsächlich, das war jetzt schon sehr gut, aber ich glaube tatsächlich, da können wir noch besser werden nächstes Mal. Denn manche sind ja dann doch so ein bisschen introvertierter, was ja auch völlig in Ordnung ist. Die setzen sich dann irgendwo hin und dann sind die Gesprächspartner einfach die, die sich dann zufällig dazusetzen. Und vielleicht ist 2-3 Tische weiter jemand, der halt ein sehr, sehr passender Gesprächspartner wäre. Und da wollen wir, wenn wir schon so einen exklusiven Rahmen haben, wo halt nur ausgewählte Teilnehmer reinkommen, dann vorab dann eben auch sagen, okay, schaut mal, die und die Unternehmen sind da. Und dann sagt uns auch mal Bescheid, mit wem ihr gerne mal sprechen würdet, und dann schauen wir, ob wir dann ein Intro machen können, weil ich glaube, dass dann haben wir den Wert noch ein bisschen höher, und das ist schon mein Anspruch, und da müssen wir brainstormen, wie wir das besser hinkriegen.
Ja, was gibt es sonst Neues? Hast du irgendwie, gibt es neue Diskussionen auf LinkedIn, die wir irgendwie angestoßen haben, neue Themen, die wir hier nochmal irgendwie anreißen wollen?
Ja, natürlich gibt es auch neue Sachen auf LinkedIn. Ich habe tatsächlich am Eventtag morgens noch einen Beitrag veröffentlicht aus dem Zug, da ging es um das Thema, dass viele Marken an der Entwicklungsgeschwindigkeit von Marktplätzen scheitern. Im Grunde genommen kann man eigentlich so 3 Phasen zusammenfassen, die irgendwie Marken auf Marktplätzen innerhalb der letzten Jahre durchgemacht haben. Vielleicht können wir die also mal so ein bisschen zusammen durchgehen. Ich würde mal mit Phase 1 anfangen, vielleicht machst du mit Phase 2 dann weiter. Also in Phase 1 war es irgendwann mal so, dass es gereicht hat, die Artikel zu listen auf Marktplätzen, weil der Wettbewerb einfach so gering war, dass dadurch eben schon eine gewisse Grundsichtbarkeit entstanden ist. Da haben wir ja auch viele Partner, die in dem Bereich sehr stark sind, mit denen wir uns sehr eng austauschen, ein Tradebyte, ein OnQuality, aber auch ein HeyConnect kann man damit zuzählen, alle mit so einem etwas anderen Ansätzen, aber absolute Experten in dem Bereich Listung. Das war so die erste Phase. Ging es aber irgendwann über in die zweite Phase, und da hat die reine Artikellistung nicht mehr ausgereicht, um sich zu differenzieren.
Ja, ich hatte auch neulich mit dem Marcel gesprochen von HeyConnect, und der meinte halt auch, als die damals schon angefangen haben und da halt super innovativ und früh dabei waren, so eine Art Tool zu bauen, so eine Art Service, um überhaupt alle Händler, alle Marken auf die Online-Marktplätze zu bringen, da ging es wirklich einfach nur um Listung und nicht irgendwie um Retail-Media und nicht darum, wie man die ganze Reichweite halt verlängern kann. Ne? Da gab es auch auf den meisten Plattformen ja auch noch gar keine Sponsored Products. Als wir angefangen haben, wurde das ja auch gerade erst gelauncht, erinnere ich mich. Da spricht man jetzt über eine ganz andere Branche. So, das heißt, passend auch zu unserem Thema heute, FMCG ist ja auch eine gute Überleitung, reicht es natürlich nicht mehr, einfach verfügbar zu sein, eine Grundqualität von Produktdaten zu haben, sondern ich muss natürlich mein Sortiment bewerben, ich muss mich gegen den Wettbewerb durchsetzen. Das heißt, ich würde einfach mal sagen, Stichwort Marketing, Retail Media, Reichweitensteigerung ist dann so die zweite Phase.
Ja, ist ja auch total wichtig, ne? Wenn man sich mal anschaut, wie sich das jetzt entwickelt hat und auch auf den anderen Marktplätzen immer weiterentwickeln wird, dann sind einfach 50% der Platzierungen in Suchergebnissen auf den Produktseiten mittlerweile durch Werbung besetzt. Und wenn man da den Anspruch hat, sich wirklich gegen den Wettbewerb durchzusetzen, dann muss man eben auch diese Marketinghebel nutzen. Und derjenige, der die Marketinghebel jetzt am besten beherrscht und umsetzt, der wird sich jetzt in Phase 2, also der aktuellen Phase, durchsetzen. So. Aber die wird auch nicht unendlich lange gehen, die Phase. Denn dann geht es halt irgendwann weiter, dass immer mehr Marken verstanden haben, dass man da marketingseitig aktiv werden muss. Dann wird irgendwie das Grundlevel höher von allen. Und dann kommen wir in Phase 3. Worum geht's da?
Ich weiß nicht mehr genau, was du da geschrieben hast, aber ich schätze mal, du willst darauf hinaus, dass man dann ein bisschen differenzierter vorgeht, das heißt, eine Sortimentsstrategie baut. Das heißt, ich glaube, darauf gehen wir nachher auch nochmal ein. Das heißt, auch eine gute Überleitung, weil gerade im Bereich FMCG hast du erhebliche Unterschiede ja zum Offline-Retail oder vielleicht auch zum eigenen Online-Shop, wie du auf Marktplätzen eben vorgehst. Ne? So ein bisschen Stichwort Gebinde. Das heißt, man sollte dann schauen, okay, in welche Waren, in welche Sortimentsbereiche investiere ich eigentlich meine Zeit, meine Ressourcen und meine Budgets, welche sollen wachsen und welche schweben einfach nur so mit. Das heißt, ich würde einfach mal die Stichworte Sortimentstrategie und Fokussierung reinwerfen, falls du darauf hinaus wolltest.
Genau, also dafür, dass du den beiden nicht mehr so genau im Kopf hast, ist das ziemlich genau. Also muss ich gar nicht mehr so viel zu sagen. Es geht darum, einfach wirklich, dass man wenige Fokusprodukte identifiziert. Bei den meisten Marken ist es eh so, dass wenig Produkte 80% des Umsatzes und mehr halt ausmachen. Und auf diese Produkte sollten dann eben entsprechende Ressourcen, da fasse ich jetzt mal Kapazitäten, Know-how, Budgets etc. allokiert werden, damit die dann eben sich an die Top-Position entwickeln können und dann dadurch ein Sog für die ganze Marke entsteht. Ne? Das heißt, wenn ich dann so ein Top-Produkt platziert habe, dann im Optimalfall klicken die Leute darauf, klicken dann in den Brandstore und in den Brandstore auf Amazon wird das ganze Restsortiment dann eben auch vorgestellt, ne? Und hat dann wirklich so manche Produkte, die diesen Sog für die ganze Marke erzeugen. Und warum habe ich den Beitrag geteilt? Also im Wesentlichen ging es mir darum, einfach mal so ein bisschen wach zu rütteln, weil viele Marken stecken, glaube ich, noch in Phase 1 und 2 fest, beziehungsweise haben vielleicht gar nicht unbedingt so richtig auf dem Schirm das Gefühl, ja, ist doch alles gut, wir sind doch jetzt überall verfügbar, machen so ein bisschen Marketing, dass sich das Ganze eben rasant weiterentwickelt und dass man da auf jeden Fall nochmal sich selbst einfach hinterfragt und schaut, okay, in welcher Phase stecke ich gerade, habe ich das auf dem Schirm, habe ich die Weichen richtig gestellt? Ja, und ich glaube, das ist ein super
Übergang. Also ich habe auch Bock zur dritten Phase, auch wenn wir nochmal einen eigenen Podcast machen. Wir sprechen ja auch in den letzten Podcast definitiv viel über Sortimentsstrategien, aber wir haben in so vielen Branchen, sei es irgendwie Tapete, sei es Fashion, sei es Bettwäsche oder auch einfach Artikel mit ganz, ganz vielen Varianten, Größen, Farben, was auch immer, also wo ich gerade Farbe sage, auch im Bereich Baumarkt, also Farben. Wir haben ganz, ganz viel Erfahrung, ganz, ganz viel gesehen und Strategien, wenn man große Sortimente hat, wenn man viele Varianten hat. Ich habe da auch Bock, lass mal gerne demnächst noch mal was zu aufnehmen, wie man da genau vorgeht. Also ich glaube, da können wir noch mal wirklich viel erzählen.
Ja, und dann würde ich sagen, starten wir direkt ins Thema rein. Ich glaube, das ist ein guter Übergang. Ja, du hast schon angesagt, FMCG liegt die Zukunft auf Marktplätzen. Vielleicht starten wir erstmal mit so einer Grunddefinition rein, um mal abzuholen. Was bedeutet FMCG überhaupt genau?
Ja, also manchen wird es klar sein, die in dem Bereich sind. Ich glaube, die auch nicht in dem Bereich sind, eben nicht. Und die können aber trotzdem viel dazu lernen. Und ich habe jetzt gerade einfach nochmal kurz gegoogelt und einfach mal kurz geguckt, was eigentlich so die offizielle Definition ist von FMCG. Gut, übersetzt halt dann schnell drehende Produkte, ne, auch irgendwie Renner oder Warengüter, die sich schnell im Verkaufsregal drehen. So aus dem typischen Regal kann man das natürlich adaptieren auf sozusagen das Amazon-Regal, auf die SERPs, auf die Suchmaschine. Darunter fallen Konsumgüter des täglichen Bedarfs, zum Beispiel Nahrungsmittel, Körperpflegeprodukte, Reinigungsmittel, die man halt häufig vielleicht auch wöchentlich nutzt oder die man halt auch schnell verbraucht. Aber ganz wichtig, es hört natürlich nicht bei dem Bedarf des Menschen auf, sondern natürlich auch im Bereich Tierwelt, Haustier passiert ganz viel. Da haben wir, glaube ich, auch ein paar Beispiele mit. Wir haben eine Statistik mitgebracht, aus 21, die ganz cool ist und die zeigt, dass FMCG wirklich der größte Wachstumstreiber online war mit plus 30%. Überrascht dich das?
Nee, nicht so richtig. Ich glaube tatsächlich, dass der Einfluss von Corona da auch da ist, muss man ganz klar sagen, weil wir sind es ja gewohnt, unsere Produkte des regelmäßigen Bedarfs einfach im Lebensmitteleinzelhandel zum Beispiel zu kaufen. Und das ging halt während Corona nicht. Und dann haben viele einfach mal versucht, Mensch, wie ist denn das, wenn ich das Ganze online bestelle? Mensch, okay, da gibt es ja schon super Lösungen, ne, in das verschiedensten Bereichen. Das sind jetzt auch nicht nur Marktplätze, aber diese ganze Lieferthematik und so ist einfach deutlich, deutlich besser geworden. Ist ja gerade wichtig, wenn Produkte so einer Kühlkette unterliegen. Aber ich glaube, da haben einfach viele Leute gemerkt, und Mensch, das funktioniert ja ganz gut und behalten diesen Standard bei, auch nach Corona. Ne? Natürlich ist dieses extreme Wachstum, was dann in Corona, während Corona stattgefunden hat, im Bereich FMCG wieder entsprechend runtergegangen. Aber normal ist es ja in der Branche so, dass der Lebensmitteleinzelhandel einen ganz, ganz großen Anteil hat. Ne? Muss jetzt nicht nur Lebensmitteleinzelhandel sein, sage ich mal allgemein stationär. Das können ja zum Beispiel im Alkoholbereich, können das ja zum Beispiel auch irgendwie Bars sein, das können dann im Bereich Tiernahrung, kann das auch so ein Futterhaus sein und so weiter. Also einfach stationär einkaufen und das hat sich jetzt, glaube ich, schon ja, stark verändert, beziehungsweise der Online-Anteil steigt da natürlich und dementsprechend wundert es mich eigentlich nicht, dass FMCG im Verhältnis zu vielen anderen Branchen gerade stark wächst.
Ja, genau. Also die Statistik war jetzt vom HDE Handelsmonitor. Aufbauend dazu habe ich noch was mitgebracht, das nochmal verdeutlicht, wie stark auch der FMCG-Bereich gewachsen ist. Das heißt, ja, wir haben jetzt hier vom IFH Köln, von so einem Forschungsinstitut, was vorliegen. Und das ist wirklich enorm. Also da haben wir uns zu 2010 im Onlinehandel, was FMCG-Produkte angeht, fast verachtfacht. So gut ist jetzt auch sehr lange her. Vielleicht nicht ganz überraschend, aber auch im Vergleich 21 zu 22 haben wir fast plus 30%. 2020 verglichen zu 2019 haben wir fast 50%. Ja klar, hier haben wir hier sozusagen diese Corona-Übergangsphase und davor ging es relativ stetig bergauf, aber nicht so krass. So, das heißt, letzten Jahre gab es hier nochmal krasse Sprünge. Gut, die Frage ist, ob es so weiter wächst, aber selbst wenn nicht, das haben wir, glaube ich, auch im letzten und vorletzten Podcast ja aufgezeigt. Ich kann natürlich hier auch extrem geil neue Stammkunden generieren. So, von daher ist natürlich erheblich, dass sich das halt krass geschiftet hat in dieser Branche. Ja, jetzt ist die Frage, ist das, was heißt Onlinehandel? Kann man da vielleicht differenzieren zwischen E-Commerce allgemein und Marktplätzen?
Ja, und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Also, wenn man sich mal eine Studie anschaut von Oliver Wyman zum Future of Retail, die haben eine Studie gemacht und da sieht man eben, dass der Bereich Marketplaces doppelt so stark wächst wie der gesamte E-Commerce-Bereich. Und da sieht man eben auch schon, wo da der Treiber drin ist. Ne? Und ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn man auf den Bereich E-Commerce schaut, dass das nicht immer, also wie kann man das nochmal weiter aufdröseln? Ne? Das heißt, Online-Shops sind natürlich ein gewisser Teil davon, Social Commerce ist sicherlich auch ein Teil davon, aber der Bereich Marketplaces sticht da eben extrem hervor und da ist eben die Ursache für dieses starke Wachstum im E-Commerce gerade zu finden. Also fand ich sehr interessant.
Ja, vielleicht kann man auch noch einmal online mit offline vergleichen. Es kann ja auch sein, dass FMCG allgemein auch extrem gut stark gewachsen ist. Das ist definitiv nicht der Fall. Wenn man jetzt 2021 mit 2019 vergleicht, dann sieht man, dass der Gesamtmarkt um 9,2% wächst, aber davon sind 87% online und 7,2% nur offline. Von daher, das sind halt echt krasse Gaps und zeigt, dass man halt Vollgas geben sollte auf den Marktplätzen.
Ja, ist natürlich der Einfluss von Corona da, logischerweise. Aber wie vorhin schon gesagt, das kriegen wir auch gespiegelt aus den ganzen Gesprächen, die wir mit vielen FMCG-Unternehmen führen. Klar, das war ein krasser Peak im Online-Bereich, aber das Niveau bleibt halt nachhaltig deutlich höher.
So. Das ist der Punkt halt, ne? Die Kunden sind da. So, deshalb ist irgendwann so egal, woran es lag.
Genau.
Die Kunden sind definitiv da und ich würde nicht davon ausgehen, dass es weniger werden.
Ja, ja, würde ich auch nicht davon ausgehen, gerade weil die Modelle auch einfach immer besser werden. Gib uns doch mal einen Überblick über Kategorien und Marken, mit denen wir im FMCG-Bereich arbeiten, weil wir wollen ja doch wieder viel Greifbares jetzt auch in der Folge liefern und darum ist, glaube ich, mal ganz gut zu hören, in welchen Kategorien wir uns jetzt überhaupt gedanklich bewegen.
Ja, da auch der Hinweis, schreibt uns gerne, wenn ihr da mehr Insights wollt, also wir wollen einfach mal so ein bisschen zeigen, was wir alles schon gemacht haben, weil wir selber manchmal gar keinen Überblick mehr haben, was eigentlich alles zu FMCG gehört und es sind eben dann doch mehr, als man vielleicht direkt im Kopf hat, ne? Es ist halt jetzt nicht immer nur irgendwie das Haarwaschmittel oder der Schokoriegel, sondern es kann natürlich einfach auch viel mehr sein und vielleicht kann man das ja erstmal so ein paar Überkategorien einteilen, das heißt einmal hätten wir da die Supplements für den Humanbereich, für Menschen, also alles im Bereich Nahrungsergänzungsmittel. Dann haben wir den Bereich Nahrungsergänzungsmittel für Tiere, Pflegemittel für Tiere. Dann haben wir den ganzen Bereich Garten, und Teich und Haus, ne? Das heißt, auch dort gibt es Verbrauchsmittel, die man vielleicht nicht so im Kopf hat, wie zum Beispiel ein Teichpflegemittel, ein Düngemittel, was man doch relativ schnell verbraucht. Dann haben wir den ganzen Spirituosen- und Getränkemarkt nochmal untergeordnet. Dann kommt noch das ganze Thema Kosmetik, Wellness, Beauty, ne? Das heißt sowas wie Cremes. Und ich glaube, über manche Kunden wie Powerbar, wir haben schon ein paar Case Studies veröffentlicht, sprechen wir oft. Vielleicht kannst du ja ein bisschen skizzieren, was wir alles schon im Bereich Tiere gemacht haben.
Ja, also im Tiermarkt, da sind wir ja irgendwo auch mal gestartet. Also ich glaube, so diese, wie Movesell mal entstanden ist, haben wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal erwähnt. Aber wenn man so möchte, haben wir beide ja unsere Wurzeln im FMCG. Moritz und ich uns damals kennengelernt haben. Haben wir Beachvolleyball gespielt, so, und dann haben wir uns quasi nochmal auf Business-Ebene kennengelernt. Da war Moritz bei einem Unternehmen oder für ein Unternehmen tätig. Die haben Teichpflege, aber auch Fischpflegeartikel angeboten. Und ich war für ein Unternehmen tätig, die haben Wellness-Produkte angeboten. Also beides FMCG. Und das heißt, wir haben wirklich jetzt über die Jahre, gerade jetzt im Tierbereich, wirklich viel gesehen. Unter anderem ging es da los. Und heute sind natürlich irgendwie so bekannte Brands wie ein Aniforte, ne, die jetzt irgendwie so Supplements für Tiere angeht. Eigentlich fast jeder kennt, der irgendwie Haustiere hat. Die haben wirklich von Eichhörnchen und Tauben bis hin zu Pferde, Katze, Hunde. Ja. Und ich bin immer wieder erstaunt, was es da doch alles gibt.
Ja. Ja, liebe Grüße gehen auf jeden Fall raus, auch an der Stelle an André von Keutec aus Kaltenkirchen. da haben wir so ein bisschen unsere Wurzeln. Wenn ihr etwas findig seid, dann würdet ihr auch von uns Videos vielleicht auf YouTube oder wo auch immer finden, wie wir das ein oder andere Teichpflegeprodukt erklären oder euch erklären, wie eine Pflanzeninsel für Teiche funktioniert. Genau, also wir haben da ganz, ganz viel gesehen, ganz, ganz viel mit aufgebaut, ganze Markenentwicklung. Über die Jahre kann man einfach sagen, mit allen möglichen führenden Anbietern zusammengearbeitet, die alle mal begleitet. Jetzt zum Beispiel Aniforte, die, würde ich sagen, absolute Vorzeige D2C-Brand sind und zum Beispiel online, das heißt auf Marktplätzen und im Online-Shop extrem stark sind, dafür sozusagen nicht ganz so bekannt im typischen Retail, ne, so typisch Futterhaus oder was auch immer. Andere Marken wie ein Trixie oder CDVet vielleicht halt im typischen Retail extrem stark sind. Gut, online jetzt auch nicht schwach, will ich damit nicht sagen, aber die kennt sozusagen vielleicht jeder aus dem typischen Retail und sind keine klassischen B2C-Brands. Das haben sozusagen genau eine andere Historie.
Ja, also ich denke mal, Leute, die sich häufig im Baumarkt bewegen, kennen sicherlich auch die Marke Söll. Grundsätzlich, die machen so Aquarien, also für Pflegemittel und Futtermittel für Aquariumfische, Teichfische und. Liste ist lang. Wir haben auf jeden Fall einige interessante Insights zu meinem Tier. Und ich glaube, da können wir ein bisschen was zu teilen, weil es eine super spannende Marke, ein super spannender Bereich ist. Und Haustier findet natürlich auch zu recht großen Teilen online schon statt. Ne? Also das ist so eine Unterkategorie vom Bereich FMCG, die einen recht hohen Online-Anteil schon haben. Von daher ist ganz spannend, wie diese Unternehmen sich entwickeln und wie man das denn begleiten kann und welche Hebel sie auch gefunden haben über Jahre.
Ja. Wie würdest du denn? Ich frage mich gerade was, wenn wir so ein bisschen aufziehen, das soll ja auch irgendwas bringen, ne? Dass wir so ein bisschen die Kunden mal nennen. Es geht ja nicht um Werbung. Ich frage mich gerade, was auch so ein Kern-Learning vielleicht ist, weil das ja wirklich völlig verschiedene Bereiche sind, aber wir sagen, es ist halt alles FMCG. Mir fiel gerade ein, ich würde sagen, so ein Kern-Learning ist, es geht irgendwo immer bei dieser Branche, bei diesen Produkten um Vertrauen. Ne? Das heißt, wir haben in den letzten Podcast aufgezeigt, okay, ich kann sehr gut Neukunden auf Amazon gewinnen. Auch hier Kunden, die wir betreuen im Bereich FMCG, gewinnen extrem krass Neukunden auf Amazon. Und dann ist natürlich die Kunst, sie zu halten und zu Stammkunden zu machen. Und da haben wir ganz klar gelernt, auch in unseren Anfängen, wo wir da vieles wirklich noch mit selber optimiert haben, Produkte entwickelt haben. Das Vertrauen ist natürlich hier sau wichtig. So, ich muss einmal überzeugen. Es muss Vertrauen da sein, dass ich sowas vielleicht auch irgendwie meinen Fischen gebe oder auch meinem Hund oder meiner Katze. So, wenn das Vertrauen da ist, das Produkt funktioniert, dann habe ich es eigentlich geschafft, dass die Leute sozusagen wieder kaufen. Und ich finde, das kann man hier sozusagen so auf alle Produkte im Bereich FMCG irgendwie umwandeln. zeigt aber auch, ne, ich weiß nicht, ob wir da nachher noch drauf eingehen, wenn ich natürlich dann in fremde Märkte möchte, wo mich halt keiner kennt, sei es jetzt ein Geschmack, ne, ist ja auch etwas, wo ich irgendwie Vertrauen darauf haben muss, ist vielleicht jetzt nicht so krass wie ein Gelenktabletten bei Hunden, dann ist es natürlich für mich extrem schwer und dann brauche ich natürlich auch Strategien, weil das Vertrauen halt noch nicht da ist. Und ja, vielleicht fällt dir auch noch ein, was man irgendwie zusammenfassen kann, was diese Branche, was diese Kategorien halt alle betrifft, ne.
Ja, ich finde irgendwie schon, Vertrauen ist ein guter Punkt, ne? Und das zeigt halt eben, oder das legt auch schon so ein Problem am Anfang offen, wenn man jetzt als neues Produkt zum Beispiel im Bereich Haustier, wenn man damit reingeht und dann irgendwie konkurriert man mit Produkten, die halt über 1000 Bewertungen halt haben, irgendwie 4,5 Sterne, da weißt du, da passt, die Produkte sind bewährt, da muss man sich keine Sorgen machen, hat man es natürlich sehr, sehr schwer, ne? Und dementsprechend muss man insbesondere in dieser Launch-Phase halt sich fragen, okay, was gibt es für mich für Möglichkeiten, diesen Trust schnell aufzubauen? Und da ist natürlich ein Weg Rezensionen. Da gibt es ja auch verschiedene Strategien, wie man da auch schnell auf ein gewisses Bewertungsniveau kommen kann, ne? Da hat Amazon eigene Möglichkeiten. Man kann aber auch bei der Internationalisierung bewusst gewisse Mechanismen nutzen, dass man Rezensionen mit überträgt. Also das Thema Vertrauen ist da, finde ich, super wichtig. Dann das Thema Education fällt mir auch direkt noch ein. Ganz häufig ist es ja so bei vielen Produkten im FMCG-Bereich, jetzt nicht nur Haustier, sondern auch jetzt Haarpflege, Wellnessprodukte und so weiter. Die Leute wollen viel wissen, mehr als jetzt einmal bei einer Tischplatte vielleicht, was jetzt irgendwie Allergiehinweise, Anwendungstipps und Lagerungshinweise halt angeht, weil man da ja schon häufig auch das Thema Haltbarkeit hat und. Also da ist auf jeden Fall das Thema Education extrem wichtig.
Ja, finde ich gut, dass du es ansprichst. Das heißt, womit hat das konkret zu tun? Natürlich dann mit den Produktbildern, mit den Produktbilderkonzepten, mit dem A-Plus-Content, A-Plus-Premium, aber auch mit dem Brandstore, ne? So ein bisschen, dass man eine gewisse Brand-Journey hat, ein bisschen auch das Ganze erklärt, das Produkt, ein bisschen Kopfkino erzeugt. Ja, finde ich gut. Ja, ich würde sagen, man kann zusammenfassend sagen, wir merken auf jeden Fall, dass diese Brands extrem stark wachsen. Ja, dass es ja auf jeden Fall genau jetzt der richtige Zeitpunkt ist, Gas zu geben, seine Produktdaten zu verbessern, sein Advertising ernsthaft in die Hand zu nehmen, eine ordentliche Sortimentsstrategie zu machen. Und das merken wir auch weiterhin. Das heißt jetzt nicht nur in diesen Corona-Jahren, das ist vielleicht ein bisschen No-Brainer, sondern wirklich jetzt auch noch in 22 zum Vorjahr und jetzt auch in den ersten Monaten. Wir haben uns ja mal so ein paar Benchmarks zu diesen genannten Kategorien raussuchen lassen von unserem Advertising-Spezialisten. Was würdest du sagen, ist denn besonders interessant, was man durchgehen kann?
Genau, also ich gehe mal so typische Amazon-Kennzahlen beziehungsweise Marketplace-Kennzahlen sind es ja schon irgendwo mal durch. Also der Advertising-Anteil am Gesamtumsatz ist, glaube ich, ganz interessant. Das heißt, wie viel von meinem Umsatz wurde durch Werbekampagnen ausgelöst? Um da mal einfach drei Kategorien durchzuspielen, da sehen wir so bei allem rund um das Thema Haustier, dass so 35-40% im Durchschnitt der Advertising-Anteil ist am Gesamtumsatz. Bei Kosmetik, Wellnessartikeln ist es eher, also sowohl bei Kosmetik als auch bei Wellness, sind es eher so 30-40% und im Bereich Nahrungsergänzung, Supplements liegen wir eher bei 40-45%. Das heißt, alles irgendwo recht dicht beieinander, aber es gibt schon merkbare Unterschiede. Und da kann man mal gucken, wo man liegt. Ne? Das kann ja in mehrere Richtungen gut und schlecht sein. Ne? Also wenn ich jetzt total darunter liege, muss ich mich vielleicht fragen, okay, entgeht mir gerade Umsatz? Wenn ich jetzt deutlich darüber liege, muss ich sagen, ist der Umsatz für mich gerade zu teuer? Vielleicht geht es aber mit einem anderen Verhältnis in der ähnlichen Höhe. Das ist, glaube ich, ganz gut. Was sagst du so zum Thema ROAS, das Profitabilitätskennzahl?
Mhm. Ja, ist auch, finde ich, immer schwer, pauschal darüber zu sprechen. Ich habe tatsächlich auch gestern hier gefühlt meinen ganzen Abend, meine ganze Nacht verbracht, tatsächlich noch ein bisschen tiefer wieder in die Advertising-Konsole einzutauchen. Unser Manager-Konto mal angeschaut, wo natürlich hunderte Brands drin sind, total spannend, wo man über Jahre einfach die Verläufe sieht. Was mir halt auffällt, man kann schon sehen, jetzt auch, du sagst erstmal ROAS, aber man kann ja auch erstmal irgendwie über CPC sprechen. Der ist natürlich, wie man es erwartet hat, über die letzten Jahre einfach in diesen Kategorien stetig irgendwie angestiegen. Das heißt aber nicht, dass der ROAS irgendwie schlechter wird. Klar, es ist kompetitiver geworden, aber jetzt kommt es wieder drauf an, nicht nur auf die Kategorie, sondern was habe ich gemacht. Ne? Und wir haben natürlich vor allem viele Accounts bei uns drin, die ich mir anschaue. Da wurden dann auch die Produkte ordentlich optimiert. Da gibt es eine ordentliche Sortimentsstrategie, da wird das Advertising gemacht. Schon kann das auf einmal krass schwanken. Von daher muss man immer so ein bisschen aufpassen. aufpassen, wenn man da sozusagen Benchmarks rausgibt. Ich würde aber sagen, im Tierbedarfsbereich kann man schon gut 5 als Minimum erreichen und das Ganze kann gut bis 12 hochgehen. Im Bereich humanen Supplements, also Nahrungsergänzungsmittel für Menschen, auch bis 14 hochgehen als ROAS. Und im Kosmetikbereich ist eigentlich auch recht ähnlich, also so 4 bis 12 kann man schon erreichen. Wenn ihr da irgendwie eine bestimmte Branche habt, eine bestimmte Kategorie, die euch interessiert, wo ihr euch mal challengen wollt, sagt Bescheid. Da kann man dann mal drüber sprechen, da näher drauf eingehen.
Ja, wenn ihr ausreichend groß seid, könnt ihr auch direkt auf Amazon zugehen oder es halt eben über einen Partner machen, wie uns, dann kriegt man meistens auch Kategorie-Benchmarks, zum Beispiel einen durchschnittlichen CPC, irgendwie eine durchschnittliche Click-Through-Rate und ich meine auch ein ROAS. Das geht auf jeden Fall nicht für alle, aber es lohnt sich auf jeden Fall mal nachzufragen. Das ist schon ganz interessant. Und es gibt auch immer wieder Ausreißer. Ich denke jetzt an ein Unternehmen im Tierbedarf, die haben 35er ROAS und nur mit Sponsor-Display-Kampagnen. Also, und das finde ich ganz interessant, ja, weil krass. Das ist ja eigentlich, ja. Sponsor-Display ist ja eigentlich so, wie ist mein durchschnittlichen Share eher das Werbeformat, was da ein bisschen weniger ausmacht, wo jetzt auch die Profitabilität gegenüber den Sponsor-Product-Kampagnen eher ein bisschen schlechter ist. Ja, wäre ich fast vom Stuhl gefallen, aber sowas gibt es dann doch immer wieder, spielen natürlich verschiedene Faktoren mit einher oder gehen damit ein, wie zum Beispiel Markenbekanntheit und so weiter.
Ja, ich habe jetzt gerade mal meine Tabelle geguckt. Ich habe mir gestern so ein paar Sachen rausgeschrieben, auch für den Podcast. Und auf jeden Fall, wenn ihr merkt, dass euer ROAS jetzt über die letzten Jahre immer schlechter geworden ist, dann kann man da auf jeden Fall was machen. Also das ist kein gutes Zeichen. Das heißt, da darf man sich nicht so einfach machen. Ja, okay, Wettbewerb wird höher, Branche oder allgemein, ne, schauen alle gerade ein bisschen vielleicht etwas gespannter dieses Jahr auf den Markt. Das ist vielleicht nicht so klar wie während Corona. Aber wenn ihr merkt, dass es absteigend wirklich ist, dann macht ihr vielleicht auch irgendwas falsch oder habt einfach auch noch Potenzial, weil ich schaue hier so ein bisschen die Daten rein und das schwankt ja auch. Und ich sehe auch bei vielen, dass der ROAS jetzt so im Vergleich zu 21 auch wieder gestiegen ist, dass der Januar, Februar auch wieder gut reinstartet. Ja, von daher, da ist auf jeden Fall noch viel möglich in der Branche.
Ja, ich habe jetzt in Berlin mit einem Inhaber von einem Haustier, von der Haustiermarke gesprochen, sind auch recht groß und der sagte dann zum allgemeinen Konsumverhalten, da gibt es ja entsprechende Veröffentlichungen, wie das Konsumverhalten in bestimmten Branchen sich gerade verändert und das ist jetzt bei denen gerade rückläufig und die wachsen trotzdem extrem stark und er meint, diese Argumentation, ja der Markt ist allgemein rückläufig, ist halt für eine einzelne Marke lange keine Entschuldigung, dass er nicht läuft, weil trotz dessen, dass der Markt rückläufig ist, ist er in den meisten Fällen noch riesig und da gibt es immer wieder einzelne Marken, die bestimmte Dinge richtig machen, dass da eben starkes Wachstum eben drankommt. Wenn man jetzt irgendwie Nike ist oder so, dann kann man sich das gut anschauen, so diese allgemeinen Zahlen. Aber ich fand das irgendwie eine ganz erfrischende Ansicht, ne? Irgendwie sehr kompetitiv ist er daran gegangen, sehr sportlich und sagt, okay, das ist mir erstmal relativ egal, der Markt ist trotzdem groß genug und wir haben den Anspruch, unsere Sachen richtig gut zu machen.
Ja, sehe ich auch so. Also es gibt wenige Kategorien auf Amazon, wo wirklich nur 1, 2, 3 die komplette Kategorie dominieren, weil dafür ist der Traffic halt und ja und die Konsumenten einfach zu hoch, die dort halt unterwegs sind oder auch zu ja divers, dass man sagen kann, ja nee, jetzt können wir hier nichts mehr machen, es ist rückläufig, also sitzen wir auch weniger um. Ne?
Ja, gib uns doch mal einen Überblick, wenn wir uns jetzt mal die typischen Werbeformate auf Amazon anschauen, Sponsored Products, Sponsored Brands, Sponsored Display, die wahrscheinlich die meisten nutzen werden mittlerweile, wie so im Bereich FMCG nach unserer Auswertung nach so das Verhältnis ist.
Ja, nicht unerwartet. Sponsored Products extrem stark mit circa 80%, nach wie vor absolute Umsatztreiber. Sponsored Brands liegen so ungefähr bei 15% und Sponsored Display bei 5%. Da ist jetzt eher die Frage, wie sich das vorne raus entwickeln wird. Ich gehe stark davon aus, Sponsored Brands und Sponsored Display definitiv stärker werden. Amazon sitzt ja auch in ihrer ganzen Tech-Abteilung, also einfach vom Fokus extrem viel in dieses Sponsored Display-Format allgemein rein. Ne? Immer viel mehr Möglichkeiten, kleine Kannibalisierung zur DSP, also zur Programmatic Advertising Lösung von Amazon. Das heißt, ich kann immer mehr die Audiences, immer mehr Reichweite auch außerhalb von Amazon nutzen bei den SDs. Von daher gehe ich auch davon aus, wird sich etwas aufweichen. Aber man kann nicht sagen, dass es bei unseren Products schon krasse Umsatztreiber sind.
Ja, fand ich interessant. Also Amazon hat dafür ja sehr die Werbetrommel gerührt im letzten Jahr. Sponsored Displays müssen jetzt alle machen. Das wird das reichweitenstärkste Format neben den Sponsored Products. Und ist sicherlich auch im Hinblick auf die Awareness, was ja für viele auch interessant ist, für den FMCG-Bereich, interessant. Aber mit irgendwie so 5% ist das ja doch wirklich noch sehr, sehr gering. Ne? Aber wir wissen eben, dass Amazon da weiterentwickelt in dem Bereich. Wie hoch das jetzt aber trotzdem geht, bin ich skeptisch. Ich glaube, da ist die Erwartungshaltung einfach ganz, ganz wichtig. Wenn ich mich im Bereich Awareness bewege, dann ist es, glaube ich, eine sehr gute Möglichkeit, gerade wenn ich sonst irgendwie im Bereich Awareness CPM-basierte Kampagnen habe und damit den Sponsored Display eine ähnliche Zielgruppeneinstellung auch außerhalb von Amazon treffen kann und dann ein CPC-basiertes Abrechnungsmodell da draufsetzen habe, habe ich eventuell viel günstigeren CPM, als wenn ich jetzt irgendwie typische Awareness-Kampagnen, die CPM-basiert abgerechnet werden, haben. Ne, das halt vielleicht mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Das machen einige gerade ganz smart, dass die jetzt sagen, okay, wir schieben halt Budgets aus dem Bereich DSP in Sponsored Display. Wir merken, wir kommen da immer mehr an die gleichen Zielgruppen ran, kriegen die gleiche Reichweite, aber haben viel, viel günstigeren CPM.
Ja, genau. Dann lass uns doch mal weitergehen. Wir haben ja noch ein Beispiel mitgebracht. Das heißt aus der Kategorie Spirituosen, das gute deutsche oder gute alte Bier. Ja, führ uns doch mal so ein bisschen durch, was wir da für Zahlen haben. Wir haben ja so ein paar allgemeine Kategorie Insights und was man da sozusagen wieder ablesen kann und was hier vielleicht auch einfach erstaunlich ist.
Ja, genau. Wir reden ja von Carlsberg, von der Carlsberg-Gruppe. Die haben die Ursprünge, glaube ich, in Dänemark. Aber die mittlerweile so viel zugekauft, wenn man dann über von Ursprung reden kann. Aber ich meine, da kommen die ursprünglich her. Genau, ja, also was schon mal, glaube ich, ganz wichtig ist, die haben natürlich einen extrem hohen Offline-Anteil mit ihren Marken, haben aber Amazon ganz klar als einen der Touchpoints in der Customer Journey verstanden. Das heißt, mal losgelöst davon, wo nachher konsumiert wird, informieren sich Konsumenten eben auch auf Marktplätzen. Und dementsprechend ist natürlich das Thema so Branding, Markenbekanntheit unglaublich groß. So, und das spiegelt sich auch wieder. Wir haben für die mal ausgewertet, wie viel Prozent der Suchen Branding-lastig sind, das heißt in Kombination mit einem Markennamen gesucht werden, und wie viel Prozent Generic sind, das heißt einfach nur zum Beispiel nach Bier, Pilz, Cider. So, und da kam eben raus, dass 40% der gesamten Suchen eben einen Brandbezug haben, zum Beispiel Cider, Summersby. Cider ist die Bierart, Summersby ist die Marke, und 60% eben generisch. Und da muss man ganz klar sagen, das ist in anderen Kategorien halt komplett anders. Das heißt, hier haben wir schon mal einen recht starken Markenfokus, und das passt, glaube ich, auch ganz gut. Wir haben ja noch ein paar mehr Kategorie-Insights. Was ist uns noch aufgefallen in der Kategorie Bier?
Ja, vielleicht erstmal, was ist das Learning oder was nimmt man da mit aus dieser aus diesem Split nach Branding-Keywords und generischen Suchanfragen? Ja, dass ich vielleicht bestenfalls da mal eine ordentliche Sponsored Brands-Kampagne festige, verankere, damit, wenn man nach Warsteiner Bier sucht, eben vielleicht Carlsberg kommt oder andersrum, wenn ich nach Carlsberg suche, vielleicht nicht Warsteiner kommt. Ich würde sagen, gerade in dem Bereich, ich glaube, auf LinkedIn gehen auch mal Beispiele rum, dieses typische Beispiel mit Pepsi und Coca-Cola, ist natürlich am Ende auch alles eine Frage des Budgets, der Auswertung. Aber weil wir jetzt hier sozusagen über Markenbekanntheit sprechen, ist natürlich das Thema Branding, wir haben es gerade den Anteil genannt, auch der Sponsored Brands Kampagnen, dieser Werbeformate nicht unerheblich. Das heißt, gerade hier muss man so ein bisschen aufpassen, was macht der Wettbewerb, wie möchte ich mich platzieren, weil das ja echt ein krasser Anteil ist mit 50%. Also ich würde sagen, das ist schon eher selten.
Ja, also, genau, so knapp, ne? So 40% ist ja Branding. Ja. Genau, also ich glaube mal, was Pflichtprogramm ist, mal losgelöst davon, wie hoch die Umsätze ist für bekannte Marken, halt mal mindestens, wie du sagst, irgendwie eine vernünftige Sponsor-Brand-Kampagne, eine gewisse Sichtbarkeit zum eigenen Markensuchbegriff, aber auch ganz klar irgendwie ein vernünftiger Brandstore. Da muss man ran, das wollen die Kunden, da wollen die Kunden in diese Markenwelt abtauchen.
Das zeigen ja auch die Daten, ne? Ja. Also ich glaube, wir hatten ja herausgefunden, dass 70% der Top-Produkte Ads nutzen. Dass Prime in den Kategorien halt auch stark vertreten ist mit circa 70%. Also die Daten beziehen sich halt immer auf die Top 80% der Klicks. Das heißt, die im Endeffekt entscheidend sind. Ich weiß nicht, ob ihr auch so Daten schon mal gesehen habt oder euch das gefragt habt. Es ist ja auch mal cool zu verstehen, weil das in allen Kategorien, sag ich mal, relativ ähnlich sein wird, wie zum Beispiel auch so ein Klickanteil ist, ne, der Top 5 Produkte oder Top 20 Produkte. Also die Top 5 Produkte nehmen halt auch schon 23% ein, die Top 20 Produkte nehmen schon ungefähr 50%, das heißt die Hälfte ein. Hier seht ihr wieder, ne, während ich auf der ersten, sag ich mal, spätestens auf der zweiten Seite irgendwie existiert, je nach Layout, ne, ob es eine Liste ist oder ein Kachel-Layout, der ist quasi unsichtbar und das halt auch ganz klar in dieser Kategorie.
Ja, absolut. Okay, lass uns mal wieder rauszoomen. Kurzer Ausflug irgendwie in die Kategorie Bier. wir haben eben schon über den Bereich Stores gesprochen. Da kann man ja einiges gut machen, da kann man einiges schlecht machen. Wir haben Beispiel dabei. Wie schaust du darauf?
Ja, ich würd sagen, erstmal ist es auffällig, dass im Bereich FMCG, ist egal, über welche Kategorie wir da sprechen, da ein sehr hoher Anspruch bei den Marken ist an diesen Store, weil die es wirklich als richtigen Store so auf dem Marktplatz wahrnehmen. Weil das eine ist ja immer, da irgendwas Tolles hinzudesignen, das andere ist ja auch, dass es was bringt. Und ich würde sagen, da gibt es Kategorien, da sollte man sich noch auf andere Sachen erstmal fokussieren, wenn man da so ein bisschen Potenzial hat. Und ich würde sagen, hier ist eine Kategorie, da sollte das auch einfach top-notch sein. Mhm. Warum? Ich suche nach der Marke, der Brandstore, der rankt meistens irgendwie bei Google auf Platz 2, 3, also super weit oben, organisch sozusagen, wird auf Amazon geleitet und sollte natürlich dann ein Erlebnis wie im eigenen Online-Shop eben auch abbilden. Ne? Das heißt, das ganze Sortiment zeigen. Du hast vorhin das Thema Education angesprochen, fand ich sehr passend. Das kann man hier abbilden. Und ein gutes Beispiel ist da Aniforte. Schaut euch das mal an. Das heißt, die bilden da sozusagen eine komplette Shop-Struktur ab, haben auch oben Banner mit den neuesten Infos, mit so ein paar Highlights, haben eine Über-uns-Page. Hast du vielleicht ein Negativbeispiel, das einfach mal so vergleichen kann, was es halt einfach für einen krassen Unterschied haben kann, so vom First Touchpoint?
Ja. Genau, jetzt mal ganz kurz nochmal zum Thema Education. Ich erinnere mich, wir haben einen Podcast mal aufgenommen mit Björn von Kao. Kao ist quasi das asiatische Procter & Gamble. Das heißt, die haben super viele Marken im Bereich FMCG, unter anderem eben auch Google, John Frieda und Co. Ich glaube, die Stores kann man sich auch mal anschauen. Ich weiß gerade nicht, wie der aktuelle Stand aussieht, weiß aber, dass das damals schon ganz gut war, weil es bei denen halt total drauf ankommt, wenn ich jetzt Haarpflegeprodukte kaufe, dass die auch für den Haartyp passend sind, weil nur dann entfalten sie eben die Wirkung und auch nur, wenn sie mit den richtigen anderen Produkten kombiniert werden. Und dieses Education müssen die halt irgendwie, das müssen die halt hinkriegen. So, um jetzt vielleicht mal so ein negatives Beispiel zu nennen, hast du mich ja nachgefragt. Toblerone tut mir persönlich weh, weil ich esse immer sehr gerne Toblerone. Ich habe mir irgendwann mal angewöhnt, dass ich immer, wenn ich im Flugzeug bin, Toblerone esse. Und irgendwie behalte ich das auch nach wie vor bei. Also ich bin immer im Flughafen, irgendwie sieht man mich mit einer kleinen, so einer kleinen Rolle von Toblerone dabei. Genau. Die haben einfach einen sehr stumpfen Markenstore, geht man rauf, hat ein allgemeines Banner oben und dann halt einfach nur stumpf so ein paar Produktkacheln. Und das ist halt einfach für so eine gute Marke, ne, mit irgendwie tollen Produkten. Das kann nicht der Anspruch sein. Und hier ist jeder, der auf diesen Store kommt, der eigentlich jetzt hier entsprechend Neuheiten erwartet, sich dadurch so ein bisschen inspirieren lassen möchte, welche Sorten kenne ich noch nicht und so weiter, enttäuscht. Kann man nicht anders sagen.
Ja, ich finde Inspiration nochmal ein gutes Thema. Wir haben ja vorhin gesagt, gerade wenn man auf neue Marktplätze, neue Länder geht, muss ich irgendwie ja den Kunden dafür irgendwie begeistern, muss irgendwie den Geschmack ja irgendwie auch erlebbar machen, was halt gar nicht so einfach ist. Ne?
Ja.
Okay. Ich würde sagen, relevant kann natürlich noch sein, über Neukunden zu sprechen in dieser Branche. Wie kann ich die gewinnen? Ich würde sagen, wir kürzen das Thema heute ab, weil wir wirklich einen kompletten Podcast darüber aufgenommen haben. Schaut euch das nochmal an. Da erklären wir euch, wie stark wirklich Amazon sein kann im Bereich Neukundengeschäft. Gehen das anhand von einer, Fallstudie durch, wo ein Kunde aus diesem Bereich 90% neue Kunden verglichen zum Onlineshop gewinnt. Und ich meine auch in der letzten Folge, wo wir die ganzen Shopping-Events und Saisonalitäten durchgehen, haben wir auch ein paar Statistiken mitgebracht, sozusagen, wo man neue Kunden gewinnt und wie das Ganze funktioniert. Vielleicht ist hier eher spannend, wir nehmen mal so das an, ich habe neue Kunden gewonnen, ich gewinne viele neue Kunden auf Amazon. Was ist dann wichtig? Ich brauche natürlich Wiederholungskäufe, Stammkunden. Haben wir da irgendwelche Insights, wie stark das ausgeprägt sein kann, was man da erreichen kann auf Amazon?
Ja, da haben wir Daten aus dem Bereich Nahrungsergänzung vorliegen. Und da sehen wir, dass ja, knapp 50% der Käufe sind Wiederholungskäufe. Ja, Amazon definiert das so, dass auf jeden Fall kennen wir das im Advertising auch so, dass die Produkte eben innerhalb der letzten 12 Monate schon mal gekauft wurden. Und das sind eben 50% und 50% sind dann eben auch da Produkt, also Kunden, die das erstmalig diese Produkte halt kaufen. Das ist halt super, super spannend. In Kombination damit vielleicht die Sparabo-Funktion werden die meisten FMCG-Produkte-Anbieter kennen. Macht einfach Sinn, weil man die Kunden nicht immer wieder neu einkaufen muss. Das heißt, eine Sparabo für alle, die es nicht kennen, vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, was es ist, dass jeder ein Bild davon hat, falls es noch nicht genutzt wird.
Ja, genau. Ich habe dann eben, wenn ich auf der Produktseite bin, direkt vorausgewählt, dass ich das Produkt nicht nur einmalig kaufe, sondern in der Regel gegen einen Rabatt dann sozusagen als Abo, wird zum Beispiel jeden Tag mir dann die Box mit Schokoriegeln geliefert oder vielleicht auch eher jeden Monat. Und das sorgt natürlich nochmal dafür, dass die Kunden freiwillig oder vielleicht auch etwas unbewusst in die Abo-Funktion reinkommen. Sollte man mal testen, sollte man mal aktivieren. Ich glaube, für die meisten, auch sozusagen als Endkonsument, ist das schon so ein bisschen ein bekanntes Thema. Bin übrigens gespannt, wie sich das entwickelt, wie viele das wahrnehmen, weil die meisten sind ja doch sozusagen eher vorsichtiger. Andererseits hast du uns gerade Zahlen gezeigt, die zeigen das andere, zeigen was anderes. Und ich finde das übrigens sehr erstaunlich. Und ich kann mir vorstellen, dass viele gerade, wenn man sozusagen über Vendor Central verkauft, das so nicht kennen, ne? Weil da kann ich das ja nicht einfach mal eben auswerten und weiß ja gar nicht, wer eigentlich am Ende meine Produkte kauft. Und ja, vielleicht könnt ihr das nochmal mitnehmen oder auch mal eure Schätzung durchgeben und vielleicht entsteht dadurch auch intern ein ganz anderer Business Case, wenn ihr auf einmal wisst, okay, 50% sind wirklich Wiederholungskäufer beziehungsweise haben vielleicht ein Produkt kennengelernt und kaufen es danach regelmäßig. So, das würde ich nochmal challengen, ob das halt sozusagen allen bewusst ist, wie krass das halt teilweise ist.
Ja, übrigens hat auch Amazon da Benchmarks in der Hinterhand. Das heißt, du hast absolut recht, im Vendor gibt es diese Daten nicht standardmäßig. Aber wenn man da einen guten Ansprechpartner hat, auch da mal reinfragen, okay, wie ist bei uns das Verhältnis und wie ist eben auch das Verhältnis von ähnlichen Marken? Weil Amazon da ja immer sehr schön die Berichte aufzeigen kann, okay, das ist das Verhältnis bei der eigenen Marke. Und dann gibt es meistens noch einen Referenz-Case dazu, wo man sagt, okay, das ist das Verhältnis von einer vergleichbaren Marke aus der gleichen Kategorie. Das ist immer ganz interessant. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal kurz auf die Ebene der Strategie. Thema Sortimentsstrategie. Was sollten FMCG-Marken dort machen?
Ja, genau. Zum Abschluss würde ich sagen, einfach mal ein, zwei Herausforderungen, die genau diesen Bereich charakterisieren und wie man das Ganze angehen kann. Ich würde sagen, hier in dieser Branche ist sehr auffällig, dass ich wirklich eine Sortimentsstrategie brauche. Ich kann sie nicht machen, kann mir das eigentlich nicht aussuchen, sondern es muss sein. Warum? Weil ich eben nicht wie offline, wir nehmen es mal wie das einfache Beispiel Schokoriegel, den natürlich einfach einzeln gelistet habe für irgendwie 1,50 Euro, den ich mir dann sozusagen greife und kaufe. Das macht natürlich alles online mit dem Thema Logistik, Versandkosten, Retouren und so weiter keinen Sinn. Das heißt, ich bin hier irgendwie gezwungen, ein bisschen umzudenken. Ne? Und da sind wir schnell in dem Bereich Gebindegrößen. Das heißt, ich habe hier nicht nur Einzelprodukte, ich habe vielleicht Probiergrößen. Wie mache ich das Ganze, wenn ich auf neue Marktplätze gehe, wo mich die Kunden noch nicht kennen? Haue ich da vielleicht erstmal ein bisschen teure Awareness-Kampagnen rein, dass die Kunden das ganze Produkt so ein bisschen kennenlernen, ein bisschen aufgewärmt werden? Haue ich da einfach Probierpackungen rein, wo ich vielleicht keine Marge habe, aber weiß, anders geht es nicht. Nur da kann ich mir sozusagen neue Kunden dann mit aufbauen. Oder launche ich vielleicht sogar exklusive Produkte nur für diesen Bereich, weil das sozusagen online funktioniert, weil da vielleicht der Wettbewerb nicht so groß ist wie vielleicht offline. So, das heißt, ne, habe ich ein Vollsortiment, habe ich ein Amazon-Teilsortiment oder habe ich auch nur ein Amazon-Only-Sortiment? Ich würde sagen, in dieser Branche ist das total entscheidend und total cool, sowas zu skizzieren.
Ja. Ja, ist gut zusammengefasst. Ich glaube, da kommt man einfach nicht drum rum, um das Thema. Gerade jetzt, wenn man jetzt mal irgendwie an den oft genannten Schokoriegel denkt, der ist einfach einzeln viel zu günstig. So, macht keinen Sinn. Das heißt, die Versandkosten fressen die gesamte Marge auf. Das heißt, man muss sich natürlich zwangsweise mit dem Thema Gebindegrößen beschäftigen. Und da können wir auf jeden Fall auch ermutigen, aus unseren Erfahrungen da mal ein bisschen in die Datenauswertung zu gehen. Welche Gebindegrößen werden denn tatsächlich wie stark irgendwie gesucht und gekauft? Das variiert nämlich durchaus zu den Größen, die im LEH zum Beispiel gut funktionieren. Und da kommt mir auch direkt nochmal das Thema Vendor und Seller in den Kopf. Es gibt manche Produkte, die sich einfach eine große Stückzahl drehen, die aber sehr, sehr günstig sind. Da ja, macht es eigentlich nur über den Vendor halt Sinn, wenn man ohne diese Gebindegrößen arbeitet, weil die Versandkosten sonst im Seller auf Einzelproduktebene einfach zu teuer sind. Muss man so sagen.
Beziehungsweise man sollte sich halt einfach mal seine Daten anschauen. Das machen wir auch mit vielen Kunden zusammen, die recht komplex aufgestellt sind. Das betrifft natürlich jetzt auch nicht nur FMCG, aber die haben einen Vendor-Account seit Jahren, arbeiten auch gerne mit Amazon zusammen, haben einen eigenen Seller-Account, haben vielleicht noch eine eigene extra D2C-Marke, haben viele Third-Party-Seller. So, und dann sollte man sich natürlich einfach mal gegenüberlegen, wo hat man welche Margen. Klar, FMCG-Produkte sind in der Regel vielleicht auch eher leicht, eher günstig, vielleicht auch eher klein. Und da ist eigentlich, würde ich sagen, schon Standard, dass man da halt eine Preis- und Sortimentsstrategie auf diese verschiedenen Modelle überträgt und das Ganze auch recht dynamisch sein kann. Das kann auch sein, dass es nach 2 Monaten einfach wieder switcht. Amazon kauft vielleicht manche Produkte dann nicht mehr ein, dann macht man das als Backup im Seller. Manche werden gar nicht erst im Seller funktionieren. Da muss man schon dafür sorgen, dass die sozusagen von Amazon im Vendor-Bereich bestellt werden. Ich würde sagen, da baut sich jeder so seine Strategie hin, aber das ist vor allem hier, glaube ich, total relevant.
Ja, der Vollständigkeit halber muss man sagen, dass dieses Problem ist Amazon bewusst. Darum gibt es ja jetzt auch im Seller versandgünstigere Modelle, wie zum Beispiel Small and Light, was eben genau auf günstige, kleine, leichte Produkte ausgelegt ist. Man kann das Ganze natürlich aber auch als Investitionscase halt denken, ne? Also Thema jetzt Proben, dass man Proben verschickt und auch wirklich gar nicht den Anspruch hat, auf dem Artikel profitabel zu sein, sondern es geht einfach darum, dass der Kunde für einen verhältnismäßig günstigen Preis das Produkt kennenlernen kann, sich irgendwie davon überzeugen kann, dass das Richtige ist und dann das halt irgendwie im größeren Stil halt einkauft. Auch das ist etwas, wo wir schon viele Beispiele gesehen haben, wo das extrem gut funktioniert. Das heißt, es muss auch immer gar nicht sich mit dem Erstkauf lohnen. Und ich glaube, wenn irgendeine Kategorie das versteht und das kennt, dann ist es, glaube ich, FMCG, weil da kommt es eben auf den ja, auf die Bestandskunden an, das regelmäßig bestellt wird.
Alright, ich glaube, wir haben es. Zum Abschluss vielleicht noch eine Ankündigung oder auch gleichzeitig Einladung. Wir haben am Anfang ja über das letzte AOM, unser Networking-Event Ahead und Marketplaces, gesprochen. Da kommt demnächst das, ja, ich glaube dann fünfte Event, richtig? Fünfte Event. Und zwar in Hamburg vor der OMR am 8. Mai, das heißt als Vorabend-Event vor der OMR. Die OMR ist dieses Jahr am 9. und am 10. Mai in Hamburg. Und ja, da gehen wohl demnächst die Einladungen raus. Wenn ihr noch nicht in unserem Verteiler seid, geht mal auf movesell.de/AOM. Da könnt ihr euch einfach in den Verteiler eintragen. Ist ja so eine Art Bewerbungsverfahren, einfach weil wir immer super viele, ich glaube letztes Mal über 200 Bewerbungen reinbekommen und einfach immer schauen, das Ganze so ein bisschen durchrotiert, dass man ja dort verschiedenste Branchen hat. Deshalb nicht falsch verstehen, das ist nicht, weil ihr irgendwie nicht groß genug, nicht relevant genug, nicht was auch immer genug seid. Wir wollen es einfach begrenzt halten, dass wir einfach so einen persönlichen und auch irgendwo geschützten Raum haben. Ja, von daher, wenn ihr Bock habt, wir freuen uns auf neue Gesichter, neue Brands und schreibt uns gerne.
Perfekt. Also Moritz, hat Spaß gemacht. Ciao, ciao.
Danke dir. Bis dann. Ciao.
Du möchtest noch mehr lernen und immer up to date sein? Dann folge MoveSell auf YouTube und LinkedIn.